The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 9. August.
Cum-Ex war eine Riesenschweinerei. Aufwendige Modelle zu konstruieren, um sich Steuern rückerstatten zu lassen, die man nie gezahlt hat.
Ja, Cum-Ex ist eine Schweinerei. Die Hamburger Warburg Bank hat jahrelang durch die strafbare Cum-Ex-Methode Steuern in Millionenhöhe hinterzogen und musste bei Bekanntwerden die hinterzogenen Steuern nicht zurückzahlen. Warum das möglich war, das ermittelt der Untersuchungsausschuss des Bundestages. Kommende Woche treffen sich die Mitglieder zu einer weiteren Sitzung. Genug zu besprechen gibt es auf alle Fälle.
Heute nun die Razzia bei dem langjährigen Ex-Bundestagsabgeordneten der SPD, Johannes Kahrs. Die Ermittler wollen herausfinden, ob der Beschuldigte der Warburg Bank geholfen hat, das 47 Millionen Euro Steuergeld aus illegalen Cum-Ex-Geschäften zunächst nicht ans Finanzamt zurückgezahlt werden mussten.
Wie hier in den NDR-Nachrichten berichtet wurde. Bei der Hausdurchsuchung, die bereits im vergangenen Jahr stattfand, wurde auch ein Vertrag für ein Schließfach gefunden, in dem knapp 200.000 Euro lagen. Woher das Geld kommt und warum es ausgerechnet in einem Schließfach und nicht auf einem Bankkonto geparkt wurde, das versucht nun die Staatsanwaltschaft herauszufinden. Johannes Kahrs ist also immer noch tief verwickelt in den Cum-Ex-Skandal. Wir erinnern uns, 2020 wurde bekannt, dass die Warburg Bank in den Jahren 2006 bis 2011 Cum-Ex-Geschäfte betrieben haben soll. Als die Finanzbehörden der Bank auf die Schliche kamen, versuchte der langjährige Chef der Bank, Christian Olearius, mit Hilfe seiner Politikerfreunde Johannes Kahrs und Alfons Pawelczyk von der Hamburger SPD weitere Ermittlungen zu verhindern. Treffen, Telefonate, Sorgen und Gedanken schrieb der Bankier Olearius in seinem persönlichen Tagebuch nieder, welches den Redaktionen von NDR, WDR und der SZ vorlag.
Herr Kahrs will vor unserem Termin mit Scholz sprechen. Zum Untersuchungsausschuss muss ich wohl gehen. Dennoch will sich Herr Kahrs um eine Aussetzung oder eine Verzögerung bemühen.
Johannes Kahrs soll dem Bankenchef damals Zugang zu dem damaligen Bürgermeister Hamburgs und dem heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz verschafft haben. Als Olearius vor dem Untersuchungsausschuss aussagen soll, verspricht Kahrs ihm seine Hilfe. Ob die Cum-Ex-Affäre jetzt doch noch gefährlich für Kanzler Olaf Scholz werden könnte, das möchte ich von unserem stellvertretenden Chefredakteur Gordon Ripinski erfahren. Guten Morgen, Gordon.
Guten Morgen, Chelsea.
Die Hausdurchsuchung von Johannes Kahrs war ja bereits im letzten Jahr. Weiß man, woher das Geld stammt?
Nein, wir wissen es nicht genau, aber eine so hohe Summe Bargeld hat man ja eigentlich nur in einem Schließfach, wenn man etwas zu verbergen hat. Und da Johannes Kahrs ein wichtiger Spieler in dieser Cum-Ex-Affäre rund um die Warburg Bank war und seine SPD in Hamburg-Mitte ja auch Spenden im Bundestagswahlkampf aus dem Umfeld der Bank erhalten hat, drängt sich schon der Verdacht auf, dass da etwas nicht stimmt. Und mal andersherum gefragt, Chelsea, warum erklärt Kahrs nicht einfach, von wem das Geld stammt? Dann könnte er ja nachweisen, dass doch alles in Ordnung ist.
Richtig. Welche Rolle spielt Olaf Scholz bei der Cum-Ex-Affäre?
Ja, Scholz war in der entscheidenden Zeit der Affäre erster Bürgermeister in Hamburg, in den Jahren 2016 und 2017 nämlich. Und genau in diesen Jahren verjährte ein Teil der Vergehen oder drohte eben zu verjähren, sofern das Land Hamburg es nicht eben zurückfordert. Und genau in dieser Zeit war demnach auch politische Einflussnahme besonders effektiv und die Banker suchten dann das Gespräch mit dem Bürgermeister und Kahrs vermittelte. Und da sind wir nämlich jetzt wieder bei den 200.000 Euro und bei der Wahlkampfspende. Die könnten eine Art Belohnung für Kahrs sein, dass genau diese Vermittlung und damit auch die Einflussnahme erfolgreich war. Und was es noch schwieriger für Scholz macht, er hat die stattgefundenen Gespräche nur scheibchenweise zugegeben und sagte dann, er könne sich nicht mehr an die Inhalte erinnern. Also bei so einem Vorgang ist das ehrlich gesagt nicht sehr glaubwürdig.
Absolut. Wie gefährlich könnte es jetzt für ihn werden?
Chelsea, das hängt maßgeblich davon ab, ob noch weitere Details veröffentlicht werden. Sollte man noch mehr zum Beispiel über die 200.000 Euro herausfinden oder über die Gespräche von Scholz mit den Bankern oder mit Kahrs, kann es unangenehm werden. Und auch die Rolle der Hamburger Finanzämter ist spannend, da lohnt sich ein Blick. Die haben damals der Warburg Bank Tipps im Umgang mit der Affäre gegeben. Da fragen wir uns natürlich, geschah das bewusst oder gibt es irgendwo vielleicht eine Notiz, in der Scholz womöglich äußerte, dass man großen Schaden von der Bank nehmen wolle? All das wäre für den Kanzler schwierig, wenn sich so etwas herausstellen würde. Und sein Verhältnis zu Kahrs übrigens ist keinesfalls ein enges Verhältnis. Die beiden haben sich in der Hamburger SPD immer geduldet. Die wussten, dass der jeweils andere mächtig war und haben sich für eine Art Koexistenz entschieden.
Trotzdem schwierige Tage für den Kanzler jetzt. Wie geht es jetzt weiter?
Fast Schlag auf Schlag. Olaf Scholz hat hier noch ein ganz praktisches Problem. Noch in dieser Woche stellt er sich den Fragen der Hauptstadtpresse in Berlin. Und wir können uns das vorstellen. Es wird durchgehend um dieses Thema, um diese Affäre gehen. Und du sagtest es ja eben schon, der Untersuchungsausschuss, der steht in der kommenden Woche bevor. Der Kanzler befindet sich also jetzt, wenn man so will, für mindestens 2 Wochen im Sperrfeuer einer bemerkenswerten Affäre. Und das im Sommerloch. Also das wird eine richtig unangenehme Zeit für ihn.
Vielen Dank, Gordon.
Danke, Chelsea.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Gabor Steingart spricht mit dem Journalisten und Buchautor Marco Seliger über den unrühmlichen Rückzug des Westens aus Afghanistan vor rund einem Jahr. Für Seliger kam das nicht überraschend.
Das, was wir 2021 kulminierend gesehen haben, war nur, in Anführungsstrichen, nur noch die Einnahme der größeren Städte. Auf dem Land waren die Taliban schon weit vorher Realität. Da waren sie schon diejenigen, die das Sagen hatten.
Anne Schwedt an der Wall Street analysiert die neuen Zahlen von BioNTech und schaut auf die China-Politik von Apple. Wir freuen uns über klare Worte von Philipp Lahm und schauen auf die Eiswürfelkrise in Spanien. Vor genau einem Jahr starteten die Taliban in Afghanistan eine militärische Großoffensive und für viele überraschend fiel eine Provinzhauptstadt nach der anderen. Eine echte Gegenwehr seitens der afghanischen Armee schien es nicht zu geben. Die vorrückenden islamistischen Truppen und Milizen trafen kaum auf Widerstand. Am 15. August 2021 besetzten die Taliban dann den Präsidentenpalast in Kabul, während sich am Flughafen unfassbare Szenen abspielten, wie hier das ZDF beschreibt.
Chaos am Flughafen in Kabul. Tausende stürmen das Rollfeld auf der Flucht vor den Taliban, setzen sich verzweifelt auf Tragflächen und Turbinen. Evakuierungsflüge von US-Maschinen werden zeitweise ausgesetzt, das Rollfeld blockiert. Mehrere Menschen sterben.
Der Westen war geschockt. Die verbliebenen militärischen Einheiten verließen fluchtartig das Land. Ortskräfte, die beispielsweise für die Bundeswehr gearbeitet haben, schweben bis heute, wenn sie nicht fliehen konnten oder organisiert ausgeflogen wurden, in Lebensgefahr. Wie lässt sich dieses Totalversagen erklären? Marco Seliger hat als Journalist für die FAZ und die Neue Zürcher Zeitung, aber auch als Reservist der Bundeswehr, Afghanistan mehr als 40 Mal besucht. Seine umfassenden Eindrücke und Recherchen vor Ort sind in sein aktuelles Buch »Das Afghanistan-Desaster« eingeflossen. Marco Seliger hat uns in Berlin besucht in unserem Podcast-Studio und er hat mit Gabor Steingart noch vor seinem Urlaub ein hochinteressantes Gespräch über das Scheitern des Westens in Afghanistan geführt.
Einen schönen guten Morgen, Marco Seliger.
Schönen guten Morgen.
Fast 20 Jahre war die Bundeswehr, war der Westen in Afghanistan im Einsatz, dann der Rückzug, der etwas unrühmliche Rückzug. Also ich dachte, Zeit, vielleicht mal gemeinsam einen Schlussstrich zu ziehen. Herr Seliger, wie fällt die Schadensbilanz dieses Einsatzes für Sie aus?
Ja, als erst natürlich der Reputationsschaden, den im Grunde der Westen erlitten hat, als ein großer, mächtiger Machtblock, der in Afghanistan unrühmlich abziehen musste. Einerseits bedingt durch die Verhandlungen der Amerikaner mit den Taliban. Die Amerikaner mussten sich mit den Taliban auf einen Frieden und einen Abzugsplan verständigen, was letzten Endes darin mündete, dass die Taliban sehr viel schneller in Kabul standen, als der Westen angenommen hatte, was wiederum diese unrühmliche Evakuierungsoperation für Westler aus Kabul und aber auch vor allem für Afghanen, die für den Westen gearbeitet hatten, zur Folge hatte.
Aber wie viel Geld haben wir dort ausgegeben und wie viel Menschenleben hat die Bundeswehr dort gelassen?
Also wenn man das in so einer Schadensbilanz bemessen will. Deutschland hat 17,3 Milliarden Euro in Afghanistan über gut 20 Jahre investiert. Das sind die Ausgaben also für Entwicklungshilfe, für die Unterstützung der afghanischen Regierung und die Kosten der Bundeswehr. Das ist im Vergleich zu dem, was die Amerikaner ausgegeben haben, im Grunde sehr gering. Die Amerikaner haben weit über 1 Billion ausgegeben.
Ja. Wow.
Riesensummen. Die Amerikaner hatten ja aber auch ungleich mehr Soldaten.
Wie viele Soldaten der Amerikaner waren on the ground?
Die Amerikaner hatten in der Hochzeit des Afghanistan-Einsatzes, das war so zwischen 2010 und 12, mehr als 100.000 Soldaten in Afghanistan.
Und die Bundeswehr?
5.500.
In verschiedenen Lagern?
In Mazar-i-Sharif, das größte Lager, in Kunduz und Faizabad und in Kabul. Kabul war ja der Erststationierungsort der Bundeswehr. Sie haben aber noch nach der Zahl der sozusagen Opfer gefragt. Ja. Auch hier sieht man halt ganz eklatante Unterschiede. Insgesamt redet man von ungefähr 240.000 Kriegstoten. Davon sind etwa 120.000 Taliban tatsächlich.
Also von den religiös motivierten Kriegern?
Genau, von den, die NATO nannte sie eine ganze Zeit lang Aufständische. 70.000 afghanische Soldaten und Polizisten. Und 50.000 Zivilisten. Also man kann daran, an den Zahlen kann man schon sehen, den größten Blutzoll haben die beiden Hauptkriegsparteien getragen, nämlich die afghanischen Sicherheitskräfte auf der einen Seite und die Taliban auf der anderen Seite. Die Bundeswehr redet von 58 Gefallenen und die Amerikaner hatten weit über 2.000 Gefallene in Afghanistan.
Man versucht ja aus solchen Operationen zu lernen. Daher nochmal die Frage, haben wir da was zu suchen gehabt? Kann eine westliche Armee, auch mit unserer Kultur, unseren Freiheitsidealen, in einer solchen, tja, islamisierten Stammesgesellschaft überhaupt irgendwas bewirken? Oder bewirken wir qua Anwesenheit immer schon das Gegenteil dessen, was wir wollen?
Ja, der strategische Moment gehörte spätestens ab 2005 den Taliban. Damit war das Fenster geschlossen, in dem der Westen in Afghanistan tatsächlich was militärisch, aber auch entwicklungspolitisch erreichen konnte. Die Taliban haben sich sehr schnell restrukturiert. Sie haben ausgenutzt, dass die westliche Operation sich auf Kabul beschränkt hatte, die Amerikaner im Irak gebunden waren und im Süd- und Ostafghanistan keine afghanischen offiziellen Armee- und Polizeikräfte präsent waren, sondern es gab Milizen. Die Milizen waren für die Bevölkerung eher von Nachteil. Die Bevölkerung hat diese Milizen abgelehnt. Sie haben Gewalt gegen die Bevölkerung ausgeübt. Das spielte alles den Taliban in die Hände. Und die Bewegung nahm ja dann von Süd- und Ostafghanistan ihren Ausgang und ging dann Richtung Norden, dort, wo die Bundeswehr im Einsatz war. Deutsche Soldaten, die am Ende in Dörfern eingesetzt waren, in denen die Taliban informelle Strukturen geschaffen hatten, aus dem Untergrund agierten, die Bevölkerung unterwandert hatten, was deutsche Soldaten überhaupt nicht durchblicken konnten und überblicken konnten, in solchen Dörfern Operationen durchzuführen, im Sinne von, wir schaffen jetzt Unterstützung für die afghanische Regierung. Da waren unsere Soldaten relativ früh, spätestens ab 2008, auf verlorenen Posten.
Welche Rolle spielten die Drogen, der Drogenanbau, eine traditionelle Einnahmequelle, nicht nur der Taliban, sondern des Landes insgesamt?
Also man kann sagen, dass sich mit der Beseitigung des Taliban-Regimes 2001 der Drogenanbau in Afghanistan massiv erhöht hatte und davon alle Seiten profitiert haben.
Erhöht hat? Man rechnet ja damit. Ich dachte, wir hätten die Felder vernichtet.
Das war mal eine Idee, die die internationale Gemeinschaft hatte. Für die Drogenbekämpfung sollten westliche Soldaten eingesetzt werden, was unter anderem die Bundesregierung für die Bundeswehr abgelehnt hat, weil sie davon ausgehen musste, dass die Vernichtung von Drogenfeldern, Mohnfeldern den Widerstand der afghanischen Bauern und sonstiger afghanischer Gesellschaftsteile nur erhöhen würde, womit sie ja auch recht hatten. Also es führte dazu, dass von Jahr zu Jahr mehr Mohn angebaut wurde, mehr Opium und Heroin hergestellt wurde und alle Seiten haben daran verdient. Die Taliban, aber auch die afghanischen Mitglieder der afghanischen Regierung, die Warlords, die Milizen. Im Grunde ist fast die gesamte afghanische Gesellschaft in irgendeiner Art und Weise in den Drogenanbau verwickelt gewesen.
Das heißt aber, nach den Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte, Interventionskriege des Westens von, ich sag mal, Vietnam bis Irak-Feldzug, aber auch die Erfahrungen in Libyen und anderswo, muss man sagen, diese Art Intervention und Export unserer Werte funktioniert nicht.
Sie funktionieren dann nicht, wenn Sie auf eine Gesellschaft treffen, die diese Werte gar nicht annehmen will. Und das traf halt auf große Teile der afghanischen Gesellschaft zu. Der Westen hat den Fehler gemacht, Afghanistan mit Kabul und Masai-Sharif gleichzusetzen. Große Städte. Mhm. In diesen Städten hat man durchaus Fortschritt gesehen. Frauenrechte, Frauen ohne Kopftuch, Frauen, die in Ministerien oder sonst wo gearbeitet haben. Modern, ja, relativ modern. Aber Afghanistan ist ein überwiegend ländlich geprägtes Land. 75% der Bevölkerung leben auf dem Land. In sehr tradierten, archaisch anmutenden Strukturen. Für uns in großer Armut. Sehr religiös geprägt. Und diese Menschen hat der Westen so gut wie gar nicht erreicht über die 20 Jahre. Ich habe in meinem Buch eine Geschichte geschrieben von einem Soldaten der Bundeswehr, der im Jahr 2010 durch Nordafghanistan gereist ist. Allein, nur mit einem Fahrer und Dolmetscher. Und dort in Dörfern war, in dem ihm die Menschen gesagt haben, sie hätten noch nie einen westlichen Ausländer gesehen. Und da war die Bundeswehr, da war der Westen schon knappe 10 Jahre in Afghanistan. Und die ihm dann wiedergespiegelt haben, dass das, was die Ausländer bringen nach Afghanistan, nicht das ist, was sie brauchen. Sie haben gesagt, sie brauchen Ärzte, sie brauchen Tierärzte, sie brauchen Nahrungsmittel, sie brauchen Bewässerungssysteme für ihre Felder. Was sie nicht brauchen, sind westliche Soldaten oder afghanische Soldaten, afghanische Polizisten, die die Taliban anziehen, die Gewalt, wodurch Gewalt entsteht und Krieg. Was sie nicht brauchen, sind Bomben in den Straßen, die die Taliban legen, um die westlichen Soldaten zu bekämpfen. Und daran hat man sehr schnell gemerkt, dass was der Westen dort sicherlich aus anfangs sehr positiver Motivation heraus, das waren hehre, gute Ziele, was der Westen getan hat, kam nicht an. Und das sorgte dafür, dass die afghanische Bevölkerung keinen Sinn in der Unterstützung der afghanischen Regierung gesehen hat und der Westler. Und dann waren die Taliban Realität, denn sie waren, wenn auch nicht tagsüber anfangs, in den Dörfern, so kamen sie doch nachts. Und sie forderten Unterstützung ein und wer sie nicht unterstützte, bekam das zu spüren. Und so schufen die Taliban über die Jahre, vor allem in den Nullerjahren, die Basis, um dann 2010, 11, 12 sukzessive die ländlichen Gebiete zu übernehmen. Und das, was wir 2021 kulminierend gesehen haben, war nur, in Anführungsstrichen, nur noch die Einnahme der größeren Städte. Auf dem Land waren die Taliban schon weit vorher Realität. Da waren sie schon diejenigen, die das Sagen hatten.
Die Taliban bitten jetzt die westliche Gemeinschaft um Hilfe, Stichwort Hungersnot. Deswegen die Frage zum Abschluss, eine moralische Frage. Helfen oder nicht helfen?
Helfen, ganz klar. Auf der einen Seite, weil es sich hier um Menschen handelt, die Hunger leiden. Ja, sie werden von einem Regime wie den Taliban regiert oder beherrscht. Nur, wir reden spätestens seit dem Ukraine-Krieg auch mal von Realpolitik. Und Realpolitik, dessen sollten wir uns auch im Zusammenhang mit Afghanistan mal bewusst sein, bedeutet, wir haben eine sehr junge afghanische Bevölkerung, die durchaus auch wanderungswillig ist und auch wanderungsfähig ist. Also was wird passieren, wenn dieses Land in einer noch tieferen Hungersnot versinkt? Werden sich die Menschen auf den Weg machen und der wird sie unzweifelhaft Richtung Europa führen. Das heißt, wenn wir nicht gegensteuern, wenn wir den Hunger in Afghanistan nicht bekämpfen, wird der Westen, der in Afghanistan ja quasi sowieso schon einmal geschlagen worden ist, die Konsequenzen nochmal tragen müssen, indem er nämlich eine große Anzahl afghanischer Flüchtlinge aufnehmen muss.
Ja, zumindest haben wir beide und alle, die uns zuhören, heute Morgen diesem Afghanistan-Abzug und der heutigen Lage die Aufmerksamkeit geschenkt, die das Land verdient. Vielen Dank, Markus Ehliger.
Danke, Herr Steingart.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hat BioNTech Zahlen vorgelegt, der Impfstoffhersteller aus Mainz. Anne Schwedt ist uns zugeschaltet von der Wall Street. Hallo Anne.
Hallo Chelsea.
BioNTech hat durch seine mRNA-Impfung gegen Corona sehr großen Erfolg gehabt in der Vergangenheit. Aber wie lief das jüngste Quartal für die Firma?
nicht mehr so gut. Chelsea, beim Umsatz und beim Gewinn konnte BioNTech die Analystenerwartungen nicht erfüllen. Da gab es jeweils einen Rückgang um rund 40% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das hänge mit der Entwicklung der Pandemie zusammen, heißt es von BioNTech. Mit Blick auf das Gesamtjahr und einer möglicherweise weiteren Corona-Welle im Herbst hält das Unternehmen aber an seinem Ausblick fest. Mit dem Corona-Impfstoff will es in diesem Jahr zwischen 13 und 17 Milliarden Euro Umsatz machen. In diesem Monat soll auch eine klinische Studie zu einem neuen Impfstoff beginnen, der an die neuen Omikron-Varianten angepasst ist. Falls die zuständigen Behörden das dann genehmigen, könnten erste Dosen dann ab Oktober ausgeliefert werden und für BioNTech nochmal für einen Umsatzanstieg sorgen. In den USA waren die Anleger nicht so begeistert. Da schloss die BioNTech-Aktie mit 7,5% im Minus.
Dann lass uns noch auf Apple schauen. Der wertvollste Konzern der Welt will seine Zulieferer dazu bringen, den Schriftzug Made in Taiwan zu streichen. Der Grund ist klar, man will China nicht verärgern. Gibt es dafür Kritik an der Wall Street oder wie sieht man das?
Nee, die Analysten und Anleger hier an der Wall Street sehen den Schritt eher positiv, weil er als Maßnahme zur Deeskalation gewertet wird. Ein Krieg zwischen Taiwan und China würde nicht nur für die beiden, sondern für die ganze Weltwirtschaft massive Probleme bedeuten. Der Chiphersteller TSMC zum Beispiel in Taiwan beliefert ja nicht nur Apple mit Chips, sondern gilt weltweit als der fortgeschrittenste Hersteller von Computerchips. Würde zwischen Taiwan und China ein Krieg ausbrechen, müsste die Fabrik stillgelegt werden. Das würde noch zusätzlich zu den Problemen durch Corona und den Ukraine-Krieg zu spürbaren Störungen in den Lieferketten führen. Apple allein hat ein Viertel seiner Zulieferer in Taiwan und China. Der Konzern hat also jetzt alle Zulieferer in Taiwan aufgefordert, statt Made in Taiwan, Made in China auf die Produkte zu schreiben. Ganz einfach, weil man darauf angewiesen ist, dass China die Produkte weiterverarbeitet und nicht einfach ganze Lieferungen ablehnt wegen der Kennzeichnung. Es gibt aber auch Kritik für den Schritt, vor allem von Organisationen, die gegen Zensur kämpfen. Die kritisieren, dass Apple dadurch indirekt anerkennen würde, dass Taiwan zu China gehört und nicht unabhängig ist. Und damit würde sich Apple ja der Regierung in China unterordnen und sich auch ihren Zensurregeln unterwerfen. Apple selbst versucht aber bereits, sich unabhängiger von China zu machen, zum Beispiel eben mit Fabriken in Indien. Genauso gibt es auch schon von der US-Regierung neue Anreize, mehr Chipfabriken in den USA zu bauen. Also alles durchaus ein kritisches Thema, bei dem viel Feingefühl gefragt ist. Die Wall Street befürwortet im Zweifel aber immer den Weg, der die Produktion aufrecht erhält, auch wenn es geopolitisch gesehen möglicherweise die falsche Message aussendet.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Es geht nicht mehr, dass man heutzutage als Sportstar unpolitisch ist. Philipp Lahm zeigt, wie es richtig geht. Der Weltmeister von 2014 ist zwar nicht mehr aktiver Fußballer, aber er ist Organisationschef der Europameisterschaft, die in 2 Jahren hier in Deutschland stattfindet und die besonders nachhaltig und umweltschonend sein soll. Und darum hat er jetzt auch in der Zeitschrift Kicker erklärt, dass er nicht zur Weltmeisterschaft in Katar fährt. Er sei nicht scharf drauf, dahin zu fliegen, sagt er. Er kritisiert, dass ausgerechnet der Wüstenstaat Katar die WM bekommen hat, obwohl das Land beim Thema Menschenrechte schlecht abschneidet. Homosexualität ist verboten in Katar. Frauen haben laut Human Rights Watch einen männlichen Vormund, der entscheidet, was sie dürfen und was nicht, von Heirat bis Studium. Und für den Bau der WM-Stadien sind laut Experten zwischen 6.500 und 15.000 Arbeiter aus aller Welt gestorben. Dieser junge Mann aus Kenia erklärt der BBC vom größten Feind aller Wanderarbeiter der Hitze von über 50 Grad, die das körperliche Arbeiten unerträglich macht.
Summer in Qatar is very hot, very, very hot. I'm talking temperatures of 50 degrees Celsius. Unbearable, to be honest, unbearable.
Dass die WM nach Katar ging, ist falsch. Es ist wichtig, das laut zu sagen. Darum Thumbs up für Philipp Lahm. Da kann Thomas Müller noch was lernen von. Er spielt in Katar und sieht das mit den Menschenrechten nicht so eng.
Und es geht natürlich im Großen und Ganzen um Menschenrechtsverletzungen, die grundsätzlich in jedem Land auftreten.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass in Spanien die Eiswürfel knapp werden. Laut der Zeitung El Mundo bekommen Eiswürfelfabrikanten Anrufe von weinenden Unternehmern. Weil es so heiß ist, sei der Bedarf an Eiswürfeln um das Vierfache gestiegen. Im Winter wurde nichts vorproduziert, weil der Strom so teuer war. Supermärkte rationieren ihre Bestände, Barkeeper und Hotelbesitzer schauen in die Röhre. Denn warmen Sangria kann man den Touris nicht servieren. Gesegnet sind alle Bars, die ihre Eiswürfel selbst herstellen. Dann sieht die Welt gar nicht so schlecht aus.
Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día, que acaba de empezar, bonita la vida. Respira, respira, respira.
Ich wünsche Ihnen jetzt einen optimistischen Start in den neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und wir hören uns morgen hier wieder. Same time, same place.
Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que seguirá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente.